Hallo und herzlich willkommen bei Fragend voran, dem subversiven Podcast der anarchistischen Gruppe Mannheim.
Ihr könnt alle Folgen dieser Reihe auf www.anarchie-mannheim.de anhören oder herunterladen.
Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an info@anarchie-mannheim.de. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fragend voran. Diese Folge ist im März 2021 entstanden. Dieses Mal geht es hauptsächlich um die aktuelle politische Situation in Griechenland. In diesem Zusammenhang ist ja mittlerweile auch häufig die Rede von Orbanisierung. Was damit ganz genau gemeint ist, haben wir zusammen mit Ralf Dreis in einem Gespräch ergründet. Anschließend stellen wir euch in unserer Rubrik Anarchistische Persönlichkeiten Mary Bookchin vor. Er war ein früher Vordenker einer sozialen Ökologie, auf den auch das Konzept des libertären Kommunalismus zurückgeht. Aber los geht es mit einem Veranstaltungshinweis. Das Jahr 2021 ist voll von linken Jubiläumstagen, so der 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg. Auch die berühmte Pariser Kommune jährt sich zum 150. Mal. In unserem heutigen Beitrag erinnern wir an den weniger bekannten Aufstand in Kronstadt 1921. Diese revolutionären Ereignisse von damals sind auch heute noch topaktuell. Selbstorganisation, Selbstverwaltung und Basisdemokratie spielen bei allen anti-autoritären Bewegungen eine sehr wichtige Rolle. Deshalb findet vom 3. bis 6. Juni 2021 in Berlin der Kronstadt-Kongress statt, auf dem anarchistische Bewegungen und Perspektiven diskutiert werden. Zum Kronstadt-Kongress zitieren wir leicht gekürzt und redaktionell bearbeitet aus den Ankündigungstexten der Vorbereitungsgruppe.
Wir haben Sehnsucht nach einem herrschaftsfreien Leben. Wir haben Sehnsucht nach Möglichkeiten, uns frei zu entfalten und gemeinsam füreinander Verantwortung zu übernehmen. Jedoch stehen wir vielfältigen Gesichtern direkter und indirekter Repression gegenüber. Lohnsklaverei, Kneste, Residenzpflicht, Geschlechterrollen oder der Zwang zur kapitalistischen Selbstoptimierung dienen lediglich dazu, machtpolitische Positionen zu erhalten. Ökologische Folgen dieser Systemlogik, die Profite an erste Stelle setzt, sind abgebaggerte Dörfer, nitratverseuchte Böden, verschmutztes Wasser und ein kollabierendes Klima, um nur wenige zu benennen. Wenn wir den Zustand der Welt heute betrachten, mit ihren sozialen Verwahrlosungen, ökologischen und ökonomischen Problemen, sind revolutionäre Perspektiven notwendiger denn je. Vor 100 Jahren kämpften die ArbeiterInnen und SoldatInnen im russischen Kronstadt für selbstverwaltete Strukturen und eine gesellschaftliche Organisation jenseits des Staates. Alle Macht den Räten, keine Macht der Partei, war ihr Slogan. In ihrer Tradition treten auch wir für einen Aufbau der Gesellschaft von unten ein. Um unterschiedliche antiautoritäre Bewegungen und Strömungen zusammenzubringen, bieten wir im Juni 2021 eine Plattform an. Nach 1971 und 1981 ist dies der dritte Kronstadt-Kongress in Berlin. Wir wollen die Auseinandersetzung mit all jenen, die die herkömmlichen autoritären Antworten auf die Krise nicht mehr hören können. Die Befreiung von jeglicher Herrschaft wird niemals von der Sozialdemokratie, dem Parlamentarismus oder gar von postleninistischen Sekten ausgehen. Stattdessen möchten wir verschiedene Perspektiven der Selbstverwaltung, Konzepte der gegenseitigen Hilfe und Kooperation und widerständige Formen herrschaftsfreier Kämpfe diskutieren. Und wir wollen dadurch Neues entstehen lassen. Wir möchten keine fertigen Antworten liefern, sondern wollen sie gemeinsam mit allen Neugierigen finden. Dabei werden wir von dem Mut geleitet, sehen zu wollen, wo wir in unserer Unterschiedlichkeit stehen und vielmehr noch, wohin wir von da aus gehen möchten. Der Kronstadt-Kongress wird ein überregionales Treffen von Gruppen und Einzelpersonen sein, die sich libertärem Gedankengut verpflichtet fühlen. Das Programm legt derzeit seine Schwerpunkte auf Ökologie, Wohnen und Arbeiten, wobei wir gleichzeitig für aktuelle Entwicklungen und andere Themenfelder offen sind. Allen Beiträgen gemein ist eine antikapitalistische und antiautoritäre Perspektive sowie das Ziel, eine queer-feministische und antikoloniale Praxis zu etablieren. Wir planen ein vielseitiges Programm aus theoretischen, praktischen und gestalterischen Veranstaltungen, die der Information, der Diskussion und der Vernetzung dienen. Aber auch für ein buntes Kultur- und Familienprogramm mit Musik, Performances und künstlerischen Workshops sowie Bücherständen, veganer Küche für alle und Kaffeebetrieb ist gesorgt. Ebenso wird eine Bettenbörse organisiert. Uns ist es wichtig, eine tiefgreifende Diskussion zu ermöglichen, aber wir wollen auch den Kongress für verschiedenste Bedürfnisse offen halten. Deshalb sollen die Beiträge so gestaltet sein, dass Partizipation, Zugänglichkeit und Inklusivität mitgedacht werden. Dazu ist es uns wichtig, dass wir Ergebnisse, Diskussionen, Beiträge, Fragen und Antworten auf dem Kongress dokumentieren und festhalten, damit der Kongress seine nachhaltige Wirkung entfalten kann. Es geht um unsere Zukunft. Wir brauchen euch, eure Beteiligung und eure Kritik, euren Mut und eure Sehnsucht.
Soweit die Vorbereitungsgruppe. Weitere Infos werden im Internet auf kronstadtkongress.de veröffentlicht. Wer sich über den Aufstand in Kronstadt und die russische Revolution aus anarchistischer oder rätikommunistischer Sicht genauer informieren möchte, findet zum Beispiel umfangreiche Texte und Artikel auf anarchismus.at. Ebenso haben zu diesem Thema verschiedene libertäre Verlage Bücher publiziert.
Ihr hört Fragen voran, den subversiven Podcast der anarchistischen Gruppe Mannheim.
Ihr findet alle Folgen dieser Reihe auf www.anarchie-mannheim.de.
Über Fragen, Kritik und Anregungen freuen wir uns. E-Mails an info@anarchie-mannheim.de. Griechenland hat traditionell eine starke anarchistische Bewegung. Daher lohnt es sich immer mal wieder, einen Blick auf die aktuelle Situation in Griechenland aus anarchistischer Perspektive zu werfen. Darüber sprechen wir mit Ralf Dreis, der seit vielen Jahren jedes Jahr mehrere Monate in Griechenland lebt. In Deutschland ist er unter anderem in der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft FAU aktiv.
Ralf Dreis schreibt regelmäßig unter anderem für die anarchistische Monatszeitung Graswurzelrevolution. Dort veröffentlicht er unlängst einen Artikel mit dem Titel »Überall Bullen, nirgends Ärzte« – der autoritäre Obrigkeitsstaat in Griechenland. Hierin wählte er für die Beschreibung der aktuellen Lage in Griechenland den Begriff der Urbanisierung. Dieser Begriff wird mittlerweile in vielen Zusammenhängen verwendet und meint die Entwicklung von liberalen Staaten unter demokratischem Mantel hin zu autoritären Systemen. Wir erinnern uns an die Finanzkrise, die besonders heftige Auswirkungen in den südeuropäischen Staaten hatte. So stand Griechenland, diktiert von den Bedingungen des Europäischen Stabilitätspaktes, kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Die sogenannte Troika übernahm einen Teil der Regierungsgeschäfte. Danach wurde das Linksbündnis Syriza gewählt, das sich gegen die Entmündigung zur Wehr setzte. Gleichzeitig erstarkten die rechten Kräfte, Stichwort goldene Morgenröte. Im Juli 2019 übernahm die Nea Demokratia die Regierung, eine einst konservative, inzwischen neoliberal-reaktionäre Partei. Seitdem scheint es so, als ob auch in Griechenland eine illiberale Demokratie nach dem Beispiel von Orbáns Fidesz-Partei aufgebaut werden soll.
Urbanisierung bezieht sich natürlich auf Viktor Orbán in Ungarn und gemeint ist damit, oder ich meine damit, Griechenland betreffend, einen ständig fortschreitenden Abbau demokratischer Rechte bei gleichzeitigem Ausbau des Repressionsapparats, also Einstellung von tausenden neuen Polizeibeamten, denen komplett freie Hand bei der Unterdrückung widerständiger Bevölkerungsgruppen oder auch einfach bei Unterdrückung von Menschen gegeben wird. Seit Nea Demokratia die Macht übernommen hat, haben sie wirklich in einem rasenden Tempo demokratische Rechte eingeschränkt. Erwähnen will ich hier das Demonstrationsrecht oder das Streikrecht zum Beispiel. Beim Demonstrationsrecht sieht es so aus, dass mittlerweile Demonstrationen angemeldet werden müssen. Das ist jetzt für Deutsche nichts Besonderes, weil in Deutschland die meisten Demonstrationen angemeldet werden. außer Spontandemonstrationen. In Griechenland war das bisher nicht der Fall. In Griechenland wird schlicht und einfach für eine Demonstration mobilisiert. Der Staatsapparat kriegt es entweder mit oder kriegt es nicht mit. Und die Demonstration findet statt. Das neue Demonstrationsrecht, was es seit einem Jahr ungefähr gibt, sieht vor, dass die zuständige Polizeibehörde allein entscheidet, ob eine Demonstration stattfindet oder ob sie nicht stattfindet. Also ob das Thema gesellschaftsrelevant ist, ob die Demonstranten und Demonstrantinnen genug sind, um eine Straße wegen ihnen abzusperren, oder ob die Leute sich auf dem Bürgersteig bewegen müssen oder, wenn es dem Polizeiführer nicht passt, die Demo komplett verboten wird. Das wird auch seit einem Jahr versucht durchzusetzen. Zum Glück ist die griechische Gesellschaft nicht so obrigkeitshörig, dass das problemlos durchsetzbar wäre. Aber seit einem Jahr häufen sich die Fälle, in denen Demonstrationen verboten werden. Und es häufen sich jetzt gerade in letzter Zeit die Fälle, wo Demonstrationen komplett zerschlagen werden. Und zwar mittlerweile schon, bevor sie überhaupt angefangen haben. Das heißt, es sammeln sich Leute, das geschieht vor allem in Athen, es sammeln sich Leute auf einem Kundgebungsplatz in Athen. Und bevor sich die ersten 100, 200 Leute zusammengefunden haben, schreitet die Polizei ein, schießt Blendschockgranaten und Tränengasgranaten in die Menge und schlägt die Leute auseinander.
Die neue Polizeiverordnung zum Demonstrationsrecht schränkt auch die Pressefreiheit ein.
Das sieht unter anderem vor, dass die Polizei eine spezielle Zone in der Stadt einrichtet, bei Demonstrationen, in denen sich Journalisten und Journalistinnen, Fotoreporter und Fotoreporterinnen bewegen müssen. Diese Journalisten und Journalistinnen bekommen dann einen Polizeioffizier zur Seite gestellt, der mit ihnen kommuniziert und ihnen vermittelt, was sie der griechischen Gesellschaft später in ihren Artikeln oder mit ihren Fotos vermitteln sollen. Das heißt, Reporter und Reporterinnen, die sich nicht in dieser sogenannten Schutzzone für die Presse befinden, sind auch wiederum freiwillig der Polizei und können in Ausübung ihres Berufs von der Polizei gehindert werden, da sie sich eben nicht an dem Ort befinden, an den die Polizei für sie vorgesehen hat. Des Weiteren wird in dieser Verordnung legalisiert, dass Aktivisten und Aktivistinnen ohne Vorliegen eines Grundes vor Demonstrationen in Haft genommen werden können. Es musste, oder bisher war sowas überhaupt völlig unüblich. Der Polizeiapparat in Griechenland agiert schon seit Jahrzehnten willkürlich. Was im Moment sich geändert hat, ist die Offenheit und Brutalität, mit der diese Willkür durchgesetzt wird, und die sehr offenen Dankesworte von führenden Polizeioffizieren, die ganz klar sagen, endlich haben wir freie Hand, seit die neue Regierung an der Macht ist, endlich können wir agieren, wie wir wollen.
Exemplarisch für die Auswirkungen dieser neuen Gesetze und Verordnungen wollen wir den Fall Erol betrachten. Ein französisch-anarchistischer Aktivist, der aber schon seit Jahren in Griechenland lebt. Im letzten Dezember wollte auch er sich an den jährlich stattfindenden Demonstrationen zum Gedenken an den 2008 von einem Polizisten erschossenen Alexandros Grigoropoulos beteiligen. Diese Demonstration wurde schon vor dem Start von der Polizei brutal aufgelöst. 400 Menschen wurden festgenommen, unter ihnen auch Erol. Nach und nach wurden die anderen Festgenommenen wieder entlassen.
Erol dagegen wurde ab diesem Moment isoliert von allen anderen, wurde spät nachts in eine Polizeistation in die berüchtigte Petrurali-Straße gebracht. Das ist eigentlich eine Station, in der Flüchtlinge untergebracht werden und die berühmt-berüchtigt ist für ihre schlimmen Verhältnisse, für die schlimmen Haftbedingungen, die dort herrschen. Errol saß dann 2 Tage in dieser Petrurali-Straße in Haft, wurde danach nach Amygdalesa, ein weiteres berüchtigtes Lager für geflüchtete Menschen in der Nähe von Athen, gebracht, wurde dort isoliert und nach 10 Tagen Inhaftierung dort eines Morgens, wenn ich mich recht entsinne, war es der 19. Dezember, von vermummten Polizeikräften aus seiner Zelle geholt, die behaupteten, ihn zu einem Corona-Test bringen zu wollen. Statt zu einem Corona-Test brachten sie ihn jedoch zum Flughafen und schleppten ihn mit Gewalt und gefesselt in ein Flugzeug. Er versuchte sich zu wehren, versuchte auch die Aufmerksamkeit der anderen Fluggäste zu erregen, was ihm zwar gelang, aber die Fluggäste solidarisierten sich nicht mit ihm, sondern schauten einfach weg. So wurde Errol ohne Beschluss, ohne gültige Rechtsgrundlage aus Griechenland nach Frankreich abgeschoben, am Pariser Flughafen sofort von der französischen Polizei entlassen, da nichts gegen ihn vorliegt in Frankreich. In Griechenland liegt im Übrigen auch nichts gegen ihn vor und seine griechischen Anwälte haben Beschwerde eingelegt, prüfen den Fall und haben in der Erklärung klargestellt, dass es keinerlei Rechtsgrundlage für diese durch und durch illegale Abschiebung ihres Mandanten gibt. Und sie vermuten, dass das wirklich ein einzigartiger Fall ist, dass innerhalb der EU ein EU-Bürger einzig aufgrund dessen, dass er ein anarchistischer Aktivist ist, von einem Land ins andere abgeschoben wird. Errol seinerseits hat klar gemacht, dass er sich das nicht gefallen lassen wird und legal oder illegal nach Griechenland einreisen wird, da dies das Land ist, in dem er zu leben gedenkt, und er die gegen ihn ausgesprochene 7-jährige Einreiseverbotsverfügung sich nicht an die halten wird.
Nicht nur die griechische Polizei agiert außerhalb jeder Kontrolle und achtet weder griechische noch europäische Gesetze. Auch die griechische Regierung und der Bürgerschutzminister Chrysoroides halten sich nicht an Gesetze. Im Fall des Inhaftierten Dimitris Koufoudinas sind ihnen gar selbst erlassene Gesetze egal. Koufoudinas verbüßt seine Haftstrafe von 11-mal lebenslänglich zuzüglich 25 Jahren. Er ist das bekannteste Gesicht der revolutionären Organisation 17. November, die von 1975 bis zur Zerschlagung 2002 mehr als 100 Anschläge verübte und insgesamt 23 Menschen tötete. Wie andere Untergrundorganisationen hat der 17. November seine Wurzeln im Widerstand gegen die Militärjunta 1967 bis 1974. Der Name leitet sich vom Studentenaufstand am Polytechnikum ab, der am 17. November 1973 blutig niedergeschlagen wurde. Das erste Todesopfer des 17. November war im Dezember 1975 Patrick Welch, der damalige Leiter des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA in Athen. Seitdem war die Zerschlagung der Organisation eine grundlegende Forderung der USA, die großen Druck auf die griechische Regierung ausübten. Die meisten Anschläge des 17. November richteten sich gegen multinationale Konzerne, griechische Institutionen und Vertreter der Staatsgewalt. 1989 fiel der ND-Politiker Pavlos Bokagiannis, Schwager des jetzigen Ministerpräsidenten, Vater des derzeitigen Athener Bürgermeisters und Ehemann des früheren Außenministerin der Organisation zum Opfer. Nach einem missglückten Anschlag 2002 und der Verhaftung mehrerer mutmaßlicher Mitglieder, die schnell begannen, sich gegenseitig zu beschuldigen, stellte sich Koufoudinas der Polizei. Er übernahm die politische Verantwortung für die Aktion des 17. November und forderte die Verhafteten auf, ihre Würde zu bewahren und sich ihrer politischen Verantwortung zu stellen. Seine Haltung brachte ihm Respekt in Teilen der Gesellschaft ein. 16 Jahre verbrachte Koufoudinas in einem speziellen, unterirdischen Trakt des Gefängnisses Korydallos in Athen, bis er 2018 ins Agrargefängnis von Volos verlegt wurde. In Agrargefängnissen ist es möglich, die Haftzeit durch Arbeit zu verkürzen. Obwohl er seit 2010 Anspruch auf Hafturlaub hatte, wurde ihm dieser erstmalig 2017 in der Folge weitere 5-mal gewährt. Der näher Demokratia nahestehende Fernsehkanäle und Politikerinnen der Partei, darunter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und weitere Familienmitglieder, bekämpften die Gewährung von Hafturlaub für Kofodinas systematisch. Mitsotakis legt sich öffentlich fest, diesen Häftling von allen Hafterleichterungen auszuschließen und die Strafverbüßung in Agrargefängnissen zu verhindern, soll er an die Macht kommen. Lautstarke Interventionen gab es auch seitens der US-amerikanischen Botschaft in Athen. Tatsächlich wurden ihm ab Juli 2019 ohne Rechtsgrundlage jeder weitere Hafturlaub verweigert. Im Dezember 2020 erließ die Regierung dann ein Gesetz, das Hafturlaub für terroristische Straftäter sowie den Inhaftierungen in Agrargefängnissen ausschließt. Während der Debatte im Parlament wurde Kofodinas offen als Adressat des Gesetzes benannt. Am 22. Dezember wurde er ohne Ankündigung, ohne Kontakt mit Angehörigen und ohne seine persönlichen Sachen von Volos nach Damokos verlegt. Laut der Bestimmung des ausschließlich gegen ihn gerichteten Gesetzes hätte er nach Korydallos zurückverlegt werden müssen. Der Kontext macht deutlich, dass die Verlegung aus Gründen persönlicher Rache einer politisch mächtigen Familie und unter dem Druck der US-Botschaft erfolgte, was einen beispiellosen Fall willkürlicher Eingriffe in das Justizsystem darstellt. Seit 8. Januar 2021 befindet sich Kofodinas im Hungerstreik und fordert seine laut Gesetz vorgesehene Verlegung nach Korydallos, wo er zumindest in der Nähe seiner Angehörigen wäre. Während Kundgebungen und Demos zur Unterstützung von Kofodinas mit brutaler Polizeigewalt zerschlagen werden, schwebt dieser nach 60 Tagen Hungerstreik in höchster Lebensgefahr. Vor kurzem organisierte die griechische Anwaltsvereinigung eine Demonstration, die tatsächlich nicht schon vorab aufgelöst wurde. Das gelang an 4 aufeinanderfolgenden Tagen, bis die Polizei auch bei dieser Demo brutal einschritt. Daraufhin gab es ein Protestschreiben von Anwaltsvereinigungen aus ganz Europa an die griechische Regierung. Aber auch diese Intervention hat nicht zur Verbesserung geführt.
Hier noch ein Nachtrag zum Hungerstreik von Kofodinas. Er hat den Hungerstreik am 14. März nach 66 Tagen abgebrochen und überlebt. Näheres dazu findet sich im Artikel »Ein Sieg des Lebens, nicht des Todes« auf de.indimedia.org.
Ihr hört Fragen voran, den subversiven Podcast der anarchistischen Gruppe Mannheim.
Ihr findet alle Folgen dieser Reihe auf www.anarchie-mannheim.de.
Über Fragen, Kritik und Anregungen freuen wir uns. E-Mails an info@anarchie-mannheim.de. Wie angekündigt, werden wir in dieser Folge die Rubrik Anarchistische Persönlichkeiten fortsetzen. Nach David Graver in der letzten Ausgabe möchten wir euch nun Mary Bookchin vorstellen. Zum einen, weil er vor 100 Jahren geboren wurde und zum anderen, um an den Rojava-Beitrag vom letzten Mal anzuknüpfen.
Mary Bookchin wurde am 14. Januar 1921 als Sohn russisch-jüdischer Kommunistinnen in der New Yorker Bronx geboren. Schon früh wurde er Mitglied einer kommunistischen Jugendgruppe, aber er wandte sich angesichts des stalinistischen Terrors in den 1930er Jahren von der kommunistischen Bewegung ab. Bis Ende der 1940er Jahre arbeitete er in der Autoindustrie und engagierte sich bei der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft IWW, den Industrial Workers of the World. Anfang der 1950er wandte sich Mary Bookchin einem Thema zu, das ihn sein restliches Leben lang begleiten sollte, der ökologischen Frage. Damit wurde er zu einem frühen Vordenker einer sozialen Ökologie. Anders als die wenigen anderen Denkerinnen dieser Zeit, die sich mit Umweltfragen beschäftigten, forderte er nicht einfach mehr Spiritualität im Umgang mit der Erde. Bookchin sah die Ursache der Umweltzerstörung stattdessen im Kapitalismus, der zu einer zunehmenden Ausbeutung nicht nur der Menschen, sondern auch der natürlichen Ressourcen führte. Daher forderte er, Ökologie und Kapitalismuskritik zu verbinden. Schon 1953 veröffentlichte er unter Pseudonym in Deutschland sein Buch »Lebensgefährliche Lebensmittel« über Chemikalien in industriell hergestellter Nahrung. 1974 gründete er mit Genossinnen das Institute for Social Ecology in Plainfield, Vermont in den USA, das ein Bildungszentrum für viele tausend Studierende werden sollte, die sich theoretisch und praktisch mit Fragen einer sozial- und ökologisch fortschrittlichen Gesellschaft beschäftigten. Dort entwickelte er auch das Konzept des libertären Kommunalismus, das bis heute mit ihm verbunden wird. Dieses Konzept ist als Alternative zur Organisation der Gesellschaft in Nationalstaaten gedacht. Bookchin schwebt ein Netz aus selbstverwalteten Kommunen vor, die sich am Ideal der griechischen Polis orientieren. Auf BürgerInnenversammlungen sollen so alle Menschen an den Entscheidungen beteiligt sein, die die Kommune betreffen. Die Produktionsmittel sind in kommunalem Besitz und werden durch direktdemokratische Versammlungen verwaltet. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene sollten sich die Kommunen in einer dezentralen Föderation von unten zusammenschließen. Auf föderaler Ebene sollten jedoch nur die Entscheidungen getroffen werden, die tatsächlich die Föderation betreffen, nach dem Prinzip, dass jeder Mensch nur an denjenigen Entscheidungen beteiligt ist, die ihn selbst betreffen. Mary Bookchin erfuhr freilich auch Kritik von libertärer und anarchistischer Seite. Sein Konzept des Kommunalismus wurde vor allem von Anarcho-SyndikalistInnen gelegentlich als reformistisch kritisiert, das auf langsame Transformation der Gesellschaft statt auf eine Revolution setzt. Auch wurde ihm vorgeworfen, dass seine Bücher über Ökologie teils selbst von mystischem Gedankengut geprägt seien, obwohl er sich davon immer absetzte, und dass er soziale Verhältnisse wie das Geschlechterverhältnis naturalisiere. Insgesamt ist Mary Bookchin allerdings zu einem der einflussreichsten anarchistischen Theoretiker und Praktiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geworden. Sein Konzept eines libertären Kommunalismus hat in neuerer Zeit an Aktualität gewonnen, nachdem Abdullah Öcalan sich Bookchins Schriften zugewandt hatte und eine kommunalistische Organisation der kurdischen Gesellschaft forderte. Heute gilt der Kommunalismus als Vorbild für die Selbstverwaltung der Kurdinnen im nordsyrischen Rojava, über das wir in einer vergangenen Folge bereits berichtet haben.
So, und hier endet die zweite Folge unseres Podcasts Fragen voran vom März 2021. Wir werden auch in Zukunft regelmäßig über verschiedene anarchistische Themen sprechen und aktuelle Ereignisse aus anarchistischer Perspektive diskutieren. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr euch gern auf unseren E-Mail-Verteiler setzen lassen. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an info@anarchie-mannheim.de mit dem Betreff Podcast.
Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Ihr könnt alle Folgen dieser Reihe auf www.anarchie-mannheim.de anhören oder herunterladen.
Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an info@anarchie-mannheim.de.